Zunächst jedoch bespricht Umgard Lumpini, When Everything Changed, The Amazing Journey of American Women from 1960 to the Present, der New York Times-Kolumnistin Gail Collins. Das heute hier vorgestellte und rezensierte Werk wurde noch nicht zur Gänze gelesen. Da mein enthusiastisches Urteil jedoch bereits feststeht und um den Hörerinnen und Hörern, die des Englischen nicht so mächtig sind oder die Kosten scheuen, mehrere Aspekte des Buches vorstellen zu können, wird es in der nächsten Studio B-Sendung einen zweiten Teil zur Rezension geben. When Everything Changed. Der Titel des neuen Werkes der New York Times-Kolumnistin Gail Collins lässt den Glanz der erfolgreichen Präsidentschaftskampagne von Barack Obama aufscheinen, der mit dem schlichten Slogan Change all diejenigen erreichen und mobilisieren konnte, die eine grundlegende Unzufriedenheit mit den Verhältnissen mehr als gemeinsame konkrete Vorstellungen einte und verweist damit zugleich auf die Vielschichtigkeit ihres Sujets, das im Untertitel als The Amazing Journey of American Women from 1960 to the Present, also der erstaunliche Weg der amerikanischen Frauen von 1960 bis heute, angekündigt wird. Gail Collins, 1945 geboren, studierte Journalismus und war zwischen 2001 und 2006 Editorial Page Editor der New York Times, die erste Frau überhaupt, die diese Position je innehatte. In der US-amerikanischen Zeitungskultur ist diese Stelle, an der prominente Journalisten ihre persönliche Meinung, auch unabhängig von der sonstigen Ausrichtung der jeweiligen Zeitung, zu politischen und kulturellen Themen formulieren können, eine der begehrtesten. Und so bekannten auch viele der US-amerikanischen Amazon-Rezensentinnen, das Buch zuerst nur wegen der beliebten Kolumnistin erworben zu haben. When Everything Changed ist ein vielschichtiges Werk. Gail Collins hat eine soziale Kulturgeschichte geschrieben. Ausgangspunkt sind die Schilderungen von weiblichen Lebensbedingungen, die uns heute so fern scheinen, dass wir kaum glauben können, dass ihnen unsere Großmütter oder gar noch Mütter unterworfen waren. Gail Collins zeichnet politische, kulturelle und soziale Kämpfe nach, unterhält und personalisiert diese oft mit kurzen Vignetten, mit Interviewschnipseln. Für das Buch führten sie und Kolleginnen eine Vielzahl von Interviews mit Frauen aus den unterschiedlichsten Spektren. Nicht nur Protagonistinnen der feministischen Bewegung kommen zu Wort, auch konservative Kritikerinnen und Frauen, die in der öffentlichen Wahrnehmung keinen eigenen Beitrag leisteten. Ausführliche Anmerkungen und Quellenangaben zu den einzelnen Kapiteln sowie eine ausführliche Bibliografie und ein Stichwortverzeichnis ermöglichen die Verwendung des Buches als Nachschlagewerk. Im Sommer des Jahres 1960 musste Louis Rabinowitz, eine 28-jährige Sekretärin, ins Gericht, um einen Strafzettel ihres Chefs zu bezahlen. Der Richter verwies sie empört des Gerichts, denn sie trug Hosen. Natürlich ist die Kleidung nur ein geringer Indikator auf die Haltung gegenüber Frauen. Grundsätzlich als das schwächere Geschlecht eingestuft, waren 1960 eigenständige Entscheidungen für ihre Lebenswege nicht vorgesehen. Ein College-Besuch verfolgte das Ziel, einen Ehemann zu finden. Die in den ärmeren Schichten häufiger arbeitenden Frauen werden aus dem gesellschaftlichen Bild ausgeblendet. Die drei großen K für Kinder, Küche, Kirche waren allseits präsent. Für die Eröffnung eines Bankkontos, ein Hauskauf oder ähnliches wurde die Unterschrift des Ehemanns und wenn der noch nicht vorhanden war, die des Vaters verlangt. Frauen brauchten einen Ehemann, der die Geschäfte mit der als feindlich suggerierten Außenwelt regeln konnte. WGs waren gänzlich unbekannt, sexuelles Vergnügen für oder der Wunsch nach Wettstreit oder gar Konkurrenzdenken zwischen Frauen waren unerhörte Dinge. Für zunehmend wahrgenommene Unzufriedenheit der Hausfrauen in den Vorstädten, die durch Betty Friedan in ihrem Klassiker »Der Weiblichkeitswahn« thematisiert wurde, wurde die Menstruation verantwortlich gemacht. Ein gern zitiertes Freud-Zitat zementierte: »Anatomie ist Schicksal.« Und heute? Christina Hendricks, die in der erfolgreichen Serie Mad Men die Büromanagerin Joan Harris spielt, gab unlängst Tipps, wie man als Lady mit damenhaftem Verhalten die Herzen der Männer gewinnt. Der Erfolg eines Mario Barth, der hierzulande zwar von der Kritik geschmäht wird, jedoch Fußballstadien mit Fans füllt, die sich in seinen Stereotypen-Witzeleien über die biologistisch verortete Unterschiedlichkeit von Mann und Frau wiedererkennen, lässt bang nach dem Erfolg des Feminismus fragen. Auch wenn im Juni dieses Jahres in den USA erstmals mehr Frauen als Männer erwerbstätig sein werden, ist es noch ein weiter Weg bis zu einer gleichberechtigten Gesellschaft, in der Frauen nicht aufgrund ihres biologischen Geschlechts diskriminiert werden. Gail Collins' extrem lesbares und unterhaltsames Buch zeigt elegant, welchen weiten Weg Frauen gekommen sind und welche fundamentalen und überraschenden Änderungen in den letzten 50 Jahren durchgesetzt wurden. Ihre retrospektive Position ermöglicht es ihr, auf feministische Kritiken der Frauenbewegung einzugehen und gleichzeitig kontroverse Positionen von Frauen zu reflektieren. Spiegelten in den 80er und 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts Kritiken an der Konzentration eines als weiß und von und nur für die Mittelschichtsfrauen empfundenen Kampfes ein Großteil des kritischen Diskurses zum Feminismus wider, der die Frage nach Res und Class nicht oder nur unzureichend stellte, widmet Gil Collins in »When Everything Changed« ein großes Kapitel der Rassensegregation und der Rolle der schwarzen Frauen, die zwar gleichberechtigt kämpften, aber in Erfolgsmomenten nicht sichtbar waren. Als Martin Luther King 1963 vor einer Viertelmillion Menschen seine berühmte Rede hielt, wurde nicht bemerkt, dass kaum mehr schwarze Frauen an der Gestaltung des Events beteiligt waren. Die zunehmende Radikalisierung gegen die Segregation, während Feminismus noch als Nebenschauplatz wahrgenommen wurde und sie befürchteten, ihren Männern unsolidarisch in den Rücken zu fallen, sollten sie Sexismus und Patriarchat in ihrer Lebenswelt thematisieren, führte zu ihrer zunehmenden Unsichtbarkeit. Gil Collins zeichnet nicht nur diese Entwicklungen nach, sondern geht auch auf die Unterstützung weißer Frauen in diesem oft lebensbedrohlichen Kampf ein. Einige der fundamentalen Änderungen wurden durch Ignoranz und Zufall begünstigt. So wurde 1964 der Civil Rights Act beschlossen, der ungleiche Behandlung an öffentlichen Orten, wie zum Beispiel Schulen oder bei öffentlichen Arbeitgebern, verbot und es dem Bundesanwalt ermöglichte, gegen staatliche Stellen tätig zu werden, die die Rassentrennung weiter aufrecht erhielten. Der konservative Howard Smith aus Virginia hatte vorgeschlagen, Frauen zur Liste der Gruppen hinzuzufügen, die vor Diskriminierung am Arbeitsplatz geschützt werden sollten. Er wollte damit den Civil Rights Act verhindern und erklärte später, es habe sich um einen Witz gehandelt. Und während zuerst gescherzt wurde, dass nun männliche, unförmige Playboy-Bunnies in den Menschen arbeiten würden, waren die ersten Beschwerdeführerinnen Stewardessen. Eheverbot, Altersdiskriminierung und ständige entwürdigende Gewichtskontrollen bestimmten ihren Arbeitsalltag. Die Ansinnen der Stewardessen wurden höhnisch belacht, bis Martha Griffith, eine der ersten Frauen im Kongress, während einer Anhörung fragte: Was betreiben Sie? Eine Fluglinie oder einen Puff? Die lange Diskussion um die Ergänzung der US-amerikanischen Verfassung um das Equal Rights Amendment ist hingegen noch nicht beendet. Es sollte den Gleichheitsgrundsatz unabhängig von jedem Gesetz sicherstellen. Ursprünglich von Alice Paul bereits 1923 verfasst, wurde das Equal Rights Amendment 1972 im Kongress eingebracht. Ein starker gesellschaftlicher Backlash während der 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts verhinderte jedoch eine Ratifizierung vor Ablauf der vorgeschlagenen Frist 1982. Am 21. Juli 2009 wurde das Equal Rights Amendment erneut im Repräsentantenhaus vorgestellt. Im Oktober 2009 bei Little, Brown & Company erschien, scheint eine deutsche Ausgabe ob der vielfältigen Bezüge auf das dem Deutschen doch recht fremde US-amerikanische Rechtssystem grundlegend verschiedene Vorstellungen und Erwartungen an den Staat und das demokratische System sowie des hierzulande von vielen immer noch nicht als notwendig verstandenen Feminismus eher unwahrscheinlich. In der nächsten Ausgabe von Studio B wird es den zweiten Teil der Rezension geben, der mehr auf einzelne inhaltliche Aspekte und persönliche Kämpfe eingehen wird. Neben der Buchrezension in der New York Times fand sich übrigens eine Anzeige des Sheraton Hotels. Zwei in Anzüge gekleidete Männer und als solcher eindeutig der Geschäftswelt zugeordnet, betreten die Hotellobby, während zwei Frauen im Gymnastikdress ihre Figur auf den Laufbändern trimmen. He went away, the blues walked in and met me. If he stays away, old rocking chair will get me. All I do is pray the Lord above will let me walk in the sun once more. Can't go on, all I have in life is gone. Since my man and I ain't together, keeps raining all the time. Keeps raining all.
And you know, I would have helped her. Early in America's history, abortion was regarded as a form of birth control, and the general presumption was that a fetus became a human being at the quickening, the moment that a woman began to feel it moving around in her body. That had changed in the 19th century, and many Americans had been taught from childhood that abortion at any stage was the same as murder. Most people found the whole idea of abortion, at minimum, disturbing. But they often had more sympathetic attitudes when the pregnancy involved a fetus that was seriously deformed. Women had been having illegal abortions for far more pedestrian reasons, because they were unmarried or because they could not afford to raise another child. And many people knew someone who had had a pregnancy terminated. Anne Wallach remembered that when she was a student at Radcliffe in the late 40s, she accompanied a friend who was given an abortion by a dentist. "It was terrible," she said. "It was dirty, and the girl was in a lot of pain. There was a lot of bleeding. I spent the weekend with her in her dorm room. It was not a happy experience by any means." The memories of those traumatic abortions made the issue an emotional one for the young activists in the women's movement. "For my first abortion in 1960, I took the Cuba option," wrote Susan Brown Miller. "Here's what I remember. Banging on a door during the midday siesta in a strange neighborhood in Havana. Wriggling my toes a few hours later, astonished to be alive. Boarding a small plane to Key West and hitchhiking back to New York, bleeding all the way." But very few women discussed the issue publicly. Then, in March 1969, the feminist group Red Stockings staged a public speak-out titled, "Abortion, Tell It Like It Is," at a church in Greenwich Village. New York Magazine sent their young star writer Gloria Steinem to cover it. Listening as one woman after another got up to tell her experiences with an illegal abortion, Steinem felt she had reached a turning point. "I had had an abortion when I was newly out of college and had told no one," she wrote later. "If one in three or four adult women shares this experience, why should each of us be made to feel criminal and alone? How much power would we ever have if we had no power over the fate of our bodies?" It was the moment, Steinem said, when she stopped being a journalist standing on the sidelines and became a committed activist. In 1970, Hawaii approved a law permitting abortion on demand, with a lengthy residence requirement, but the change had little impact on the mainland. New York, however, was a different matter. The state was considering a bill that would simply leave abortion in the first 6 months of a pregnancy up to doctors and their patients. It was sponsored by Constance Cook of Ithaca, a Republican who was one of four women in the 150-person lower house of the legislature. The debate began in the all-male Senate, where the legislative secretaries, virtually the only women who worked in the Capitol outside of the cafeteria staff, lined the walls of the chamber to listen. Clinton Dominic, who the New York Times called one of the Senate's most respected members, told his colleagues that he could best relate to the issue through his wife, the mother of five, who told him if she found out she was pregnant again at 48, she would have sought an abortion. "And you know, I would have helped her," he said quietly. Supporters of the bill from poor districts angrily pointed out that their constituents were the ones most likely to die from botched illegal abortions. But opponents retorted that it was unborn children who were in danger of dying. "This is murder," said a Democrat from Brooklyn. A Republican who was the father of a child with Down syndrome described the pain he felt at hearing say that abortion was justified if there was a danger the baby would be like his beloved boy. The bill finally passed the Senate 31-26 after 5 hours of emotionally fraught debate. In the Assembly, Cook thought she saw her bill going down to defeat when several former supporters voted no. A Bronx Democrat, Anthony Stella, said he originally thought his heavily Catholic district would feel it was not my job to legislate morality. But they had been telling him different in no uncertain terms, he said. Others reported that they had denounced from the pulpit or in church newsletters. Cook made her usual pragmatic argument for putting the whole issue into the hands of a doctor rather than the politicians, but her male colleagues were hardly as calm. "I pointed the finger at every member who votes for this bill and say, 'You, sir, killed these innocent children,'" said one. When the final vote came, it was a tie, the equivalent of defeat. Suddenly, amid the hubbub, 60-year-old George Michaels, a 10-year veteran from a conservative upstate district, rose, his hands trembling. He had opposed the bill all along, he said, because his constituents opposed it. His voice breaking, he told the House, "My own son called me a whore for voting against this bill." His other son, a theology student who had served as an assembly chaplain, had begged him not to let his vote kill the measure. "I realize I am terminating my political career, but I cannot in good conscience sit here and allow my vote to be the one that defeats this bill," he said. "I ask that my vote be changed from no to yes." The legislative secretaries, the Times reported, broke into applause, and New York became the first mainland state to legalize abortion. Later in the year, the Democratic Party in Michael's district refused to endorse him for re-election. He lost the primary while he was hospitalized after a car accident, and he lost in November when he ran as a third-party candidate. Senator Dominic, who had told the story about his wife, was defeated as well.